Sie hören einen Podcast von DRS1.
Persönlich. Christine Hubacher im Gespräch mit Gästen.
Grüß euch miteinander und persönlich aus Basel. Meine beiden Gäste möchte ich euch vorstellen, eine Schweizerin und ein Österreicher. Es sind Jacqueline Kisch und der Gottfried Schatz. Jacqueline Kisch ist Juristin seit 10 Jahren, ist sie Strafgerichtspräsidentin vom Kanton Basel-Land. Sie hat 3 erwachsene Kinder und lebt in der Nähe von Basel. Und der Gottfried Schatz, er ist Biochemiker. Er hat das Biozentrum Basel geleitet, den Bundesrat in Wissenschaftsfragen beraten und hat ebenfalls 3 erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau auch in der Nähe von Basel. Herzlich willkommen. Gestern am Abend um 6 Uhr war Abpfiff zu der Euro 08, hier zu Basel, Schweiz gegen Tschechien, 0-1. Was denkt ihr, Frau Kisch, hat der Gottfried Schatz den Match geschaut?
Ich weiss es, dass er ihn nicht geschaut hat.
Ah, ihr habt doch schon abgesprochen, als ich schnell bin.
Oder habe ich Sie vorher falsch verstanden?
Gottfried Schatz.
Ich wollte es eigentlich wirklich nicht anschauen, aber dann hat meine Frau gesagt, du musst einfach auch auf dem Boden der Tatsachen bleiben und du musst es so etwas ansehen. Und dann war es eigentlich sehr spannend.
Was denkt ihr denn umgekehrt? Herr Schatz, hat die Frau Kisch, hat sie geschaut?
Ich glaube auch nicht.
Also was heißt auch
weil
nicht?
Weil sie das Gleiche von mir vermutet hat. Ich vermute, dass sie so viel zu tun hat, dass sie das vielleicht nicht angesehen hat.
Frau Kisch.
Wie habe ich mich?
Ich habe die erste Halbzeit geschaut. Also. Und nachher habe ich mit meiner Freundin in der Küche geschwätzt.
Während die anderen den Match fertig gemacht. Ja. Wenn ihr das so sagt, also ihr habt beide vermutet voneinander, ihr habt eigentlich nicht geschaut, und am Schluss schaut man dann gleich zumindest eine Halbzeit. Ist der Fußball nicht so euer Ding, Frau Kisch? Ob schon ihr von Basel kommt und ich immer habe gemeint, alle Basler sind Fußballfans?
Nein, also Fußball ist nicht so mein Ding, das stimmt. Ich sehe es mehr fürs Tennis. Also heute Mittag schaue ich Fernsehen, das ist ganz klar.
Am Mittag um 3.
Ah, ist es gut, ja. Dankeschön.
Also, Federer gegen Nadal, ja.
Aber früher, wo die FCB noch so gemütlich war im Stadion und so, bin ich schon gegangen. Während der Schulzeit bin ich schon einmal ein Match gegangen.
Was heisst denn gemütlich an einem Match?
Ja, wenn es ein halber Kriegszustand ist und man die Matte nicht mehr sieht von lauter Nebel, finde ich das einfach nicht mehr lustig.
Was hat euch denn dann gefallen, was so gemütlich war? Ist es um das Spiel gegangen oder mehr einfach, wo alle so zusammen waren und es hat auch gefeckt, dort das zu schauen?
Ja, es war einfach noch fein. Man ist so dort im Stadion gestanden, es ist so ein bisschen Schäbs draufgegangen und dann ist einer durchgelaufen und hat Wurst und Brot verkauft. Und dann haben wir so ein bisschen geschwätzt miteinander und der Benthaus und der Carli und der Walter Munchi haben da vorne geschüttet und so und die haben dann auch gewonnen, klar, oder? Es war alles gut gewesen. So war es fein gewesen.
Einfach gemütlich.
Ja. Und der Speaker noch, der Roti Rehorek, der da so auch mit dieser typischen Stimme das jeweils durchgegeben hat, wie der Stand ist, wenn man einmal mehr geschwätzt hat als geschaut, dann hat man das auch gerade gewusst. Nein, es ist einfach anders.
Einfach, was noch so ein bisschen kleiner und überschaubar ist, bei euch, Gottfried Schatz, als junger, 14, 15-Jähriger.
Natürlich, als Junge hat man selber Fußball gespielt. Ich kannte die Regeln. Dann habe ich ganz drauf vergessen, ungefähr 30 Jahre lang. Und dann ist mir etwas passiert, was vielen von Ihnen passiert ist. Ich habe Enkel bekommen. Und plötzlich geht man mit den Enkeln in das Fußballstadion. Und da springt dieser Funken von diesen jungen Leuten auf einen selbst wieder über. Und man wird selber ganz kribbelig, wenn da das Spiel beginnt. Und man gewinnt natürlich auch Punkte bei seinen Enkeln. Das ist der Hauptpunkt.
Und für wen hat er müssen fahren?
Ich habe grundsätzlich, um meine Enkel zu schockieren, immer für die Mannschaft gerufen, die Gast war. Und gegen den FC Basel. Sie waren absolut schockiert, meine Enkel. Also es war ein Spiel FCB Xamax und ich habe einmal geschrieben, Bravo, Xamax, Und meine Enkel versuchten, mich ruhig zu halten und erzählten also diese Geschichte von dem unmöglichen Großvater, der einfach immer für die falsche Seite laut ruft.
Ich habe euch ja diese Woche zum Vorgespräch getroffen und offenbar ist der Herr Schatz ist so beschäftigt, dass wir das nur im Zug machen können, von Basel nach Bern. Und das ist interessanterweise der Herr Schatz mit Fußball und Wiener Schnitzel unterwegs gewesen.
Ja, Sie sehen, ich bin reisend in Kultur. Gelegentlich fahre ich runter, meine Enkel zu besuchen, die in der Welschen Schweiz in Morsch wohnen. Und da möchte ich Ihnen zeigen, dass ich kochen kann, aber natürlich schwindlig dabei. Ich kaufe völlig vorbereitete Wiener Schnitzel, paniert, gewürzt, alles in einer Kühltasche. Das zeige ich natürlich den Enkeln nicht. Ich zauber diese Wiener Schnitzel hervor und die sind ganz begeistert. Und das ist meine Art, Ihnen ein bisschen Wiener Kultur zu vermitteln. Und den Fußball habe ich natürlich mitgenommen, weil sich das dieser Tage gehört, als Geschenk.
Die Wiener Schnitzel hier in der Schweiz. Reden wir doch so ein bisschen über Schweiz, Österreich. Ist das ein Land, Österreich, Jacqueline Kisch, wo ihr irgendeine Affinität dazu habt?
Also wie gesagt, ein Freund von mir, der Wolfi Berger, der ist Österreicher, er kommt aus Graz.
Also das hat er vorher gesagt, ich glaube, das hat der Radiohörer noch nicht gehört.
Das ist eine Beziehung. Also ich finde auch den Spruch schön. Ich habe Wien wahnsinnig gerne als Stadt. Ich finde das eine ganz tolle Stadt. Auch so die Kaffeehäuser in Wien und dass man in Österreich ist ein Kellner noch ein Kellner, das ist eben noch ein angesehener Beruf. Alle diese Sachen, das finde ich wunderbar. Auch das Theater, die Kultur, die die Österreicher haben im Bereich des Theaters, finde ich großartig.
Könntet ihr dort wohnen?
In Wien sofort.
Mhm. Sofort?
Sofort.
Wegen all dem, wegen der Kultur, Theater, eben ein Kellner ist noch ein Kellner, die ganze Lebensart.
Ja, ja. Das Essen weiss ich nicht, das würde ich möglicherweise, trotz ihren Mohnnudeln und so, das ist, ich bin ich nicht so, Wiener Schnitzel habe ich sehr gern, aber sonst weiss ich nicht recht, bin ich nicht so ein Fan vom österreichischen Essen.
Könnten Sie nicht da vielleicht sich danach sehnen, dass man Ihnen die Hand küsst? Wollen Sie deswegen
doch,
so gerne bin
ich? Mein Schwiegervater hat das immer sehr schön gemacht. Ich bin immer begrüßt worden von meinem Schwiegervater.
Wissen Sie, wie schwer das ist? Das lernt man in der Tanzschule. Man darf natürlich die Hand der Frau nicht berühren mit den Lippen. Ja,
könnt ihr das vielleicht gerade schnell vormachen? Du musst es am Radio kommentieren. Gottfried Schatz, sieht so gut. Also Frau Kisch tut die Hand ausstrecken. Und jetzt kommt wirklich der Herr Schatz. Steigt auf und tut die Lippe gar in die Hand drücken. So geht das. Das lernt man, das hat er so gelernt.
Also, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, wenn Sie vor einer Dame stehen, 4-5 Schritte weg. Dann müssen Sie natürlich ungefähr sich ausrechnen, wie viele Schritte Sie machen, dass Sie nicht so weit von der Dame weg sind, dass Sie ihr die Hand wegziehen müssen. Oder dass Sie nicht ganz in sich hineinfahren. Sie müssen also in der richtigen Entfernung von ihr stehen bleiben, ihr zarte Hand nehmen und sie genau so nahe an ihren Mund führen, dass sie ihren Atem spüren kann, aber nicht ihre Lippen.
Oi.
Und probieren Sie das einmal.
Das ist gar nicht so einfach.
Sehr schwierig.
Also man sieht, da ist viel Galanterie oder? Hinter sie. Sind Österreicher galanter als die Schweizer?
Ja, klar. Viel.
Sagt ihr.
Ich habe wieder, es stimmt, dass die Österreicher eine gewisse liebenswürdige Art haben, die vor allem auch die Damen anspricht und das freut mich natürlich. Aber ich habe in der Schweiz sehr geschätzt, dass man hier höflich ist in Dingen, die in Wien selten anzutreffen sind. Zum Beispiel begrüßt man einen Menschen immer mit vollen Namen. Das ist in Wien nicht der Fall. Ich habe das immer sehr angenehm empfunden, dass man mich begrüßt. Guten Tag, Herr Schatz.
Statt
guten Tag. Oder grüß. Guten Tag oder habe die Ehre, grüß Gott.
Wobei ihr ja sicher in Österreich mit euren vielen Titeln begrüßt werden. Die kommen gar nicht dazu, euren Namen zu sagen, Herr Schatz.
Gut, dass Sie mich dann selbstverständlich, man würde sagen, guten Tag, Herr wirklicher Hofrat. Also man muss das Wirkliche dazu sagen.
Oder Herr wirklicher Hofrat.
Oder Herr Oberlandesgerichtspräsident. Mhm. Oder. Mhm. Diese Titel müssen Sie wirklich beherrschen. Und wenn Sie einen Titel zu tief sind,
Oder einen vergessen oder so.
Ja, das ist also, das ist ziemlich arg. Und das ist natürlich auch schwer, aber das finde ich nicht so höflich, als wenn man einen Menschen mit Namen anredet.
Also einfach wirklich eine andere Art von der Ansprache, sei der genetisch, ihr kennt euch ja in diesen Sachen aus, Herr Schatz, das ist euer Beruf und eure Berufung, sei der genetisch, sei der Österreicher und Schweizer anders?
Also jetzt kommt das Wort zum Sonntag.
Gut. Wir sind parat, Frau Kisch, oder?
Ja. Dass Sie so unvorsichtig waren, Frau Hubacher, mich als Biologen hier einzuladen, möchte ich etwas betonen, was Sie natürlich wissen, dass es den Begriff Österreicher oder Schweizer biologisch ja gar nicht gibt. Denn im Gegensatz zu Menschengruppen, die in biologischen Nischen, in Randregionen unserer Welt leben, wie die Inuit im Norden oder die Eingeborenen von Australien, sind wir Mitteleuropäer eine ungeheuer bunte Mischung aus ganz verschiedenen Erbanlagen, Gott sei Dank, sodass sich, sagen wir, zwei eingesessene Mitglieder des Basler Teigs, die natürlich wie gewöhnlich miteinander verschwägert sind, genetisch wahrscheinlich mehr voneinander unterscheiden als ein Tiroler von einem Genfer. Das Gemeinsame dieser Schweizer und der Österreicher, und das gibt es, und darüber werden wir auch später reden, muss also darauf beruhen, dass uns die Umwelt und die Geschichte geformt hat und uns einen gemeinsamen Charakter gegeben hat. Und vielleicht können wir dem später ein bisschen nachspüren. Denn es gibt verschiedene Charaktere der beiden Völker.
Sagt einer? Also neben der Ansprache und so ein bisschen das Galante.
Der Österreicher ist grundsätzlich eher pessimistisch, fatalistisch eingestellt und der Schweizer pragmatisch und eher optimistisch. Der Schweizer sagt, um ein altes Sprichwort wieder zu bemühen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und der Österreicher sagt, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.
Was sagt ihr dazu? Frau Kisch?
Es pragmatisch, das kann man noch gut vorstellen, aber das tut mir, das sagen die Österreicher auch, gerade mit dem, was sie jetzt zitiert haben. Also letztlich irgendwie sagen, es kommt dann schon irgendwie gut. Es ist eben nie wirklich hoffnungslos. Und bei den Schweizer, denke ich, ist manchmal schon ähnlich das. Also das Zögerliche, Zaghafte, von lauter wollen sicher sein, nicht getrauen, immer auf der sicheren Seite wollen sein. Da denke ich, sind die Österreicher viel mehr Souplesse, lassen es halt dann mal passieren und es kommt dann schon irgendwie wieder gut. Da glaube ich, gibt es Unterschiede. Also denke ich, die Österreicher sind letztlich in meinem Empfinden doch wieder optimistischer, weil sie eben nicht so wahnsinnig sicherheitsbedürftig sind wie die Schweizer.
Sie sehen, wie höflich die Schweizer sind. Wir loben unsere gegenseitigen Länder. Aber was Frau Kisch sagt, stimmt absolut. Ich glaube, man muss es aus der Geschichte verstehen. Die Schweiz ist, so wie ich das sehe, eine Realität gewordene politische Vision, die über die Jahrhunderte gewachsen ist, nicht von oben her befohlen, sondern durch den Willen von einigen geschaffen. Österreich dagegen ist entstanden, das heutige Österreich nach dem Ersten Weltkrieg, als alle Teile der Donaumonarchie unabhängig wurden. Das heutige Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Südtirol, Alto Adige. Auf einmal blieb nichts mehr übrig und Clemenceau sprach das berühmte Wort, der Rest ist Österreich. Und das ist ein schwieriger Anfang für einen neuen Staat. Und letztlich haben es beide Staaten großartig geschafft und zählen zu den reichsten, die es auf dieser Welt gibt. Aber die Bedingungen sind grundsätzlich verschieden. Wir kommen von ganz verschiedenen Richtungen her. Die Österreicher haben wahrscheinlich zum Teil auch aus eigener Schuld viel mehr Schweres erlebt, als Gott sei Dank die Schweizer erleben mussten. Und das prägt natürlich die Einstellung.
Also der Rest ist Österreich oder die Willensnation Schweiz, was so bezeichnet wird. Ihr seid in der Schweiz aufgewachsen, Jacqueline Kisch. Man schreibt ja Kiss und sagt Kisch. Ich muss das noch schnell einfügen. Als ich euch Frau Kiss gesagt habe, hat er mich gar nicht korrigiert.
Ja, man resigniert mit der Zeit. Das ist ja ein ungarischer Name. Meine Schwiegereltern sind 56 in die Schweiz gegangen. Und irgendwie arbeiten die Leute der Schritt nicht, von dem, wie der Name geschrieben ist, zum anders auszusprechen. Und meine Kinder ärgern sich masslos, wenn man ihnen immer den Namen falsch sagt. Ich habe x-mal habe ich gesagt am Telefon KISS, aha, KISS, ja. Yeah. Obwohl ich mich gemeldet habe mit KISS. Oder. Und dann irgendwie mit der Zeit kann ich nicht ständig die Leute korrigieren. Da weiss man einfach, sie sagen mir den Namen falsch. Ja, yeah, nur.
Ich finde es eigentlich auch sehr einen schönen Namen, wenn man ihn falsch ausspricht. Besonders, als ich plötzlich gemerkt habe, wie die beiden Gäste heute heissen, KISS und Schatz. Das ist nicht fantastisch.
Ja gut, aber also, wenn Sie dann noch wissen, wie ich Ledig geheissen habe, dann ist es nicht mehr so fantastisch.
Nämlich?
Ich habe Geschwind geheissen. Das ist also furchtbar.
Ist das eine Hypothek?
Früher habe ich alle Urteile immer mit dem Allianznamen auch unterschrieben.
Also Allianznamen heisst KISS, Geschwind.
Ja. Yeah. Und noch hat das einfach immer Gelächter ausgelöst. Und dann habe ich das einmal aufgegeben, nur noch mit KISS unterschrieben. Aber da gibt es natürlich immer die Witze, oder? Das ist ja klar. Also auch als ich ledig war und mich geschwind gemeldet habe, hat es auch die blöden Sprüche immer gegeben. Ah, so. Wenn ich natürlich dann mit KISS mich gemeldet habe, ist es im gleichen Stil weitergegangen. Und jetzt habe ich einen Gesprächspartner, der Schatz
heisst. Ausgerechnet.
Es ist offenbar mein Schicksal, dass man mit den Namen spielt.
Herr Schatz, auf euren Namen angesprochen, hat euch der schon Tor aufgetan, Tür und Tor?
Oft werde ich darauf angesprochen, das ist ein netter Name. Und wenn das dann nette Leute sind, die das sagen, fühlt man sich gut dabei. Ich akzeptiere das durchaus.
Sicher, ja.
Eben das finde ich auch, wenn jemand so lächelt im Laden und sagt, oh, das ist ein schöner Name oder so. Es kommt sehr darauf an, oder? Wenn jemand für eine Bemerkung macht. So jetzt mit uns.
Mit dem könnt ihr leben. Also ich sage von jetzt an, Frau Kisch. Ich habe immer gemeint, dass ich irgendetwas auf dem S noch ein Zeichen oder so etwas, das so etwas betone. Aber es ist gut, Frau Kisch, in Basel seid ihr aufgewachsen als Jacqueline Geschwind in diesem Fall. Wie habt ihr das da erlebt, Teenager sein in Basel?
Ja. Noch gut eigentlich. Also als Teenager in Basel damals, das war noch spannend gewesen. Das war so die nach 68er Zeit gewesen. Da ist sehr viel gelaufen. Ich bin auch in einem sehr offenen Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern waren sehr interessiert gewesen an dem, was da geschieht. Also das ist nicht irgendwie verdammt worden als etwas, was nicht darf sein, sondern mit sehr viel Interesse begleitet worden, und mein Bruder und ich haben da sehr mitgemacht, und das hat heftigste Diskussionen daheim gegeben. Auch in der Schule hat es dann einmal so Lehrer gegeben, die gefunden haben, ich soll doch auf Moskau wohnen oder so. Dabei habe ich das überhaupt nicht in dieser Form, ich wollte überhaupt nicht auf Moskau wohnen. Das sind so die stereotypen Antworten gewesen. Und es war eine sehr lebendige Zeit, wo man sehr viel sich gefragt hat, in Zweifel gezogen hat, hinterfragt hat, geredet hat miteinander. Es ist sehr viel auch kollektiv basiert, miteinander basiert. Viel weniger das Individuelle sich zurückziehen auf sein eigenes Gärtchen. Das, in dem Sinne habe ich es gut in Erinnerung.
Ihr wäre gerne nach Amerika gegangen und es ist nicht gegangen.
Gut, das hat einen anderen Grund gehabt. Also, es hat so die Schüleraustausch-Sachen gegeben. Und es ist natürlich schon eine Zeit, die meine Eltern sind geschieden. Und damals war das ja noch nicht so verbreitet wie jetzt. Und ich bin in so einem gut bürgerlichen Milieu aufgewachsen. Und das ist irgendwie halt nicht gutiert worden. Und in der Schule, ich war im Mädchengymnasium gsi, ist das halt genau gleich gsi, oder? Ich war die Einzige in der Klasse. Und dann ist da so eine Lehrerin gekommen, die hat das mir vorstellen, dass der Schüleraustausch erklären. Und die hat wirklich wörtlich damals gesagt, Kinder aus schlechten familiären Verhältnissen, beispielsweise geschiedenen Ehen, kommen selbstverständlich nicht in Frage. Und also das sind Sachen, Gott sei Dank ist das jetzt heute nicht mehr so, aber also, das vergisst man nicht. Und ich weiss noch ganz genau, wo ich gesessen bin. Und ich weiss, dass alle Köpfe haben gedreht. Ich bin immer hinten gesessen, in der Schule. Wir hatten so Reihen gehabt, oder? Und ich bin immer zu hinten gesessen. Und dann drehen alle Köpfe. Selbstverständlich nicht in Frage. Das ist schon hart. Und das war klar, ich bin dann nicht auf Amerika.
Der Jahrgang 52, das muss in dem Fall so Mitte 60er Jahre gewesen sein, wo das einfach eben, wenn ihr sagt, die einzige von der Kasse, das ist mir recht ausgestellt. Ihr habt mit so 14, 15, habt ihr vor allem mehr mit Experimenten verbracht, Herr Schatz, habe ich mal gelesen, als draussen mit diskutieren.
Ja, das konnte ich nur, weil ich wunderbare Eltern hatten, die fast alles von mir akzeptierten. Mich faszinierte damals die Chemie und nach dem Krieg konnte man alles als auch Kind in einer Drogerie kaufen. Die gefährlichsten Dinge, Phosphor, Magnesium, das ist heute alles natürlich verboten. Und ich benutzte mein ganzes Taschengeld, um möglichst gefährliche, möglichst explosive Dinge zu kaufen. Und einmal wollte ich eine wirkliche Explosion zum Beispiel machen im Keller unseres Hauses. Da war so ein Kamin. Ich dachte mir, im Kamin ist das nicht gefährlich. Und ich machte so eine wirklich ordentliche Explosion, die sowas Rechtes. Und hatte nicht bedacht, dass dann der ganze Ruß in allen Öfen, allen Stockwerken in die Zimmer geblasen wurde. Und darauf musste ich natürlich das alles selber sauber machen. Aber meine Eltern haben mich nie daran gehindert, weiter zu experimentieren. Es war ganz klar, dass ich Chemie studieren wollte, was ich dann auch getan habe. Die Chemikalien wurden dann vom Staat bezahlt.
Was hat euch denn so interessiert? Es kann ja nicht nur die Farbe oder Knall und wie, was da alles passiert beim Experiment. Das muss doch noch etwas mehr dahinter sein.
Ich glaube,
hätte man einen Zauberkasten
wenn ich, es ist eine, im wahrsten Sinn des Wortes eine Zauberei. Wenn ich Ihnen zwei einfach große Glasgefäße gebe, die völlig leer zu sein scheinen, aber verschiedene Gase enthalten, und dann mische ich diese beiden völlig farblosen Gase und plötzlich wird es blau. Das ist doch Zauberei. Mhm. Und bis heute fasziniert mich das. Und ich habe noch über meinem Schreibtisch einige Chemikalien mit unglaublich schöner Farbe, die mich immer inspirieren, weil Chemie ist eigentlich die Wissenschaft, die am meisten unsere Sinne anregt. Es riecht, es gibt Farbe, es knallt, eigentlich alle Sinne werden angesprochen.
Aber der Antrieb war herauszufinden, dass was passiert eigentlich im Unsichtbaren?
Ich wollte eigentlich immer herausfinden, das klingt jetzt groß, aber das stimmt, wie die Welt funktioniert. Ich wollte wissen, was dahinter steckt und mich hat die Schule nicht befriedigt. Und dann habe ich selber begonnen, mir Lehrbücher zu kaufen. Und als ich dann auf die Uni kam und Chemie studierte, hatte ich den Stoff der ersten Jahre hatte ich eigentlich schon gelernt gehabt. Und zum Teil auch verexperimentiert auf gefährliche Art. Und ich habe nie bereut, Chemie zu studieren. Es ist eine wunderbare Art, unsere Welt zu verstehen. Obwohl ich dann Biologe wurde und dann später in die Wissenschaftspolitik abgeglitten bin.
Aber wenn ihr sagt, ich wollte es immer verstehen, hat er denn jetzt etwas, versteht man es denn, jetzt nach all diesen Jahren, was das Leben im Innersten zusammenhält?
Also Basel ist ja ein Weltzentrum der modernen molekularen Biologie. Und ich fühle mich deswegen hier wohl, weil hier sehr viele, sehr gescheite Leute aus der ganzen Welt zusammenkommen, mit denen ich reden darf, die versuchen herauszufinden, woraus besteht ein Mensch, warum sind wir so, wie wir sind, wie unterscheiden wir uns von einem Tier? Ich finde, das sind ganz grundlegend philosophische Fragen und die moderne Biologie ist eigentlich heute die wichtigste Antwortgeberin auf die alten philosophischen Fragen der Menschheit. Wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir vielleicht gehen. Und ich bin stolz, da einfach an diesen Antworten mitzuarbeiten.
Glaubt man denn an Gott, wenn man so fest ins Innere geht, grübeln?
Das sind zwei verschiedene Welten, Frau Hubacher, glaube ich. Es braucht das Wissen und den Verstand und die Logik und es braucht dann noch etwas anderes. Es braucht den Glauben und das Gefühl. Wir brauchen beides. Und dass wir beides brauchen, finde ich, ist unsere große Gnade als Mensch. Und dass wir oft das eine gegen das andere nicht abgrenzen können, ist oft unser Fluch. Dass wir beide Dinge vermischen. Wir müssen beide Dinge getrennt halten und als Teil unserer Menschlichkeit willkommen heißen und weder das eine noch das andere aus unserem Wesen verbannen. Und ich glaube, dass heute, gerade auch in Basel, oft der Verstand verbannt wird, dass man sagt, wenn man logisch nachzudenken versucht, dass das automatisch heißt, dass das Gefühl zu kurz kommt. Und das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Biologie und Wissenschaft ist eine hochemotionelle Tätigkeit, eine sehr spirituelle Tätigkeit. Wir brauchen ihn beides.
Wenn ihr das so gehört, Frau Kisch, denkt ihr auch, ich hätte vielleicht einen gescheiter Chemie studiert statt Jus.
Es tönt toll, was er sagt. Ja, ich finde das irrsinnig, wenn das jemand kann. Ich weiss aber einfach, ich hätte das nie können. Nie. Ich bin in der Chemiestunde gesessen und habe das gesehen, eben wie da etwas durchsichtiges farbig wird und umgekehrt und habe das als Zauberei toll gefunden. Aber der Schritt von wollen wissen, warum, oder es mir dann auch merken können, warum jetzt, das habe ich nie geschafft. Also auch Zahlen sind etwas, was mir eher Angst macht. Also ich bin eher ein Mensch, der ich habe eine ganz enge Beziehung zur Sprache. Also für mich ist das Reden miteinander, das Erlesen von Sachen, so, das Erfahren, das Erspüren über die Sprache, das Verstehen wollen über die Sprache, etwas unglaublich Lustvolles auch und Spannendes. Auch die Logik von einer Sprache. Ich hatte sehr gerne Latinisch in der Schule. Also, das habe ich gern. Und ich habe eher ein bisschen Angst vor Zahlen und dass es so muss bewiesen sein. Und es ist vielleicht der Teil, was Sie vorher am Schluss gesagt haben, wo für mich sehr wichtig ist. Also auch Sachen können offen lassen. Nicht alles müssen wissen. Oder in der Arbeit, die wir uns sehr an etwas antasten, probieren zu erfahren, warum ist das so passiert? Ist es überhaupt passiert und warum? Aber es bleibt immer ein Stück weit offen.
Darf ich Sie etwas fragen, Frau Kiss? Wenn Sie, wir beide kommen doch in unserem Beruf oft an die Grenzen dessen, was wir können und verstehen. Das muss auch im Strafrecht so sein, ja, dass Sie Fälle richtig, sehen, ja, wo das Recht versagt oder den Fall einfach dem Fall nicht gerecht wird. Wie behandeln Sie, wie werden Sie mit dem fertig?
Eben, übers Reden drüber. Beispielsweise. Oder es ist natürlich so, wenn so Fälle, die Sie jetzt ansprechen, das ist eine riesen Arbeit dahinter, die man auch als Team bewältigt. Das bin ja nicht einfach ich allein. Da habe ich eine Kamera, habe ich Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten. Und das ist monatelange Arbeit dahinter, wo man eine Akte studiert und wieder studiert und noch einmal. Also wie wiedergehört im Lagmagen, auf und ab, oder schwanger geht mit dem Fall quasi, oder? Bis es dann zum Prozess kommt, zur Hauptverhandlung. Und das geht auf und ab, auch emotional in mir. Da habe ich vielleicht einmal eine Zeit lang eine Wahnsinnswut.
Auf wen?
Auf den Täter oder auf das Umfeld, das nicht angeschaut hat, das nicht gemerkt hat. Ja. Oder eine verzweifelte Wut, je nachdem, oder? Und durchs immer wieder lesen, immer wieder überlegen, immer wieder von verschiedenen Seiten anschauen, wird das eben eine Art wie verteilt. Also wenn ich in der Hauptverhandlung bin, habe ich in dem Sinn das, was passiert ist, ein Stück weit schon verarbeitet, um Distanz zu haben, oder? Das geht uns nicht. Das ist nicht jedes Mal so selbstverständlich, aber das Verkraften hat sehr viel damit zu tun, ob man ein Umfeld hat, wo man kann auch über solche Sachen reden, Kolleginnen, Kollegen hat, aber auch wirklich eine Familie, Kinder, Partner, Freundinnen, Freunde, die wissen, was das heisst, wo vielleicht auch mal fragen und sagen, wie verteilst du das? Also, gerade gestern hat meine Freundin so etwas zu mir gesagt, was nicht um mich gegangen ist, sondern um sie. Oder wie ist das, wenn einem jemand einfach beschimpft und einem alles Wüste wünscht, nur weil man zum Beispiel hat müssen sagen, nein, das geht jetzt hier nicht. Dabei hat, macht sie nur ihre Arbeit und ich weiss, sie macht sie unglaublich sorgfältig. Und dann ist es eben wichtig, sie hat mir das erzählt und ich hoffe, ich kann ihr zeigen, dass ich weiss, wie das ist, das Gefühl. Und so verkraftet man das, so verarbeitet man das.
Also mit mir geht auf eine Art, wenn ihr das so erzählt,
wie
so
Zibbeln. Aber Supervision noch, ja. Also das auch noch, ja.
Also wir probieren auch dieser Wahrheit so nach wie möglich zu kommen, wie eine Zibbeln, wo man immer mehr reingeht. Ihr habt ja etwas vorhin gesehen, was man vielleicht gar nicht so weiss, dass ihr ja nie alleine seid als Strafgerichtspräsidentin. Ihr seid ja immer, was seid ihr, das dritte hoch, das vierte hoch?
Also ich bin manchmal schon auch allein, aber das sind
in der Regel kleinen
Fälle, wie sogenannte Bagatellfälle. Wie? Für die Leute ist es ja trotzdem keine Bagatelle. Aber,
also wo könnt ihr alleine?
Wenn bis zu einer, ich kann 6 Monate Strafe kann ich geben. Und das ist ein Bereich von Strassenverkehrsdelikten, die nicht allzu gravierend sind.
Ladendiebstahl.
Ja, so ja. Irgendwie kleinere Sachen einfach so.
Und sonst sitzen wir
in Kammern, also das heisst in einer Dreierbesetzung oder in einer Fünferbesetzung.
Wo man nachher auch zusammen sich eben zurückzieht. Was mich einfach schon lange wundert, ich war ja noch nie an einer Gerichtsverhandlung im Fernsehen, ist ja das immer mit dem Hämmerli. Wenn nachher der Gerichtssaal tobt oder sich aufregt oder so, ist immer die Richterin, die vorne mit dem Hammer auf das Pult holt. Macht ihr das auch?
Ich habe kein Hämmerli. Also, wir kennen das nicht. Also, es wäre manchmal glatt, so ein Hämmerli. Aber wir kennen das halt jetzt nicht. Und der Saal toppt in der Regel nicht, also das braucht es eigentlich gar nicht. Ein Teil von unserer Aufgabe als Vorsitzende ist, dass wir sogenannt auch zuständig sind für die Ordnung im Saal.
Also dann sagt ihr jetzt mal ruhig?
Oder ja, was sagt also wenn es dann mal lenkt oder wirklich hinten alle schwärzen also oder so auch ein Angeklagter sich völlig daneben benimmt, dann kann ich den und dann muss ich auch sagen, so fertig jetzt. Jetzt sind Sie mal ruhig. Jetzt reden Sie, wenn ich Sie frage und sonst sagen Sie nichts. Das muss ich und darf ich.
Und dann folgen Sie?
Und dann folgen Sie in der Regel, ja.
Nicht schlecht.
Also ganz, wenn es ganz schlimm ist, könnte ich auch sagen, so jetzt, ich habe dann so eine Lüte unter dem Tisch.
Aha, ja.
Und dann kann ich lüten und dann könnte auch noch der Gerichtsweibel reinkommen und irgendwie jemanden rausfieren
spedieren. Oder so. Ja, das hätte er schon müssen machen.
Das habe ich auch schon müssen, aber sehr, sehr selten. Also ganz, ganz selten.
Wenn man das jetzt so hört, so im Gerichtsalltag ist das ganz ein anderer als bei euch, Gottfried Schatz. Eben, ihr schaut mehr ins, ins ganz Kleine rein. Und vor, was ist das, etwa 30 Jahren, habt ihr etwas entdeckt, ich habe mir sechs aufgeschrieben, Mitochondrien, wo ihr dann gar nicht gewusst habt, dass das eigentlich etwas Frucht ist, was ihr zusammen mit Kollegen in Wien entdeckt habt. Und erst später hat man gemerkt, das ist eigentlich eine irrsinnige Erkenntnis. Wenn man so etwas entdeckt, dann müsst ihr nachher schnell sagen, was das überhaupt ist. Merkt man dann, jetzt, das ist das Ei des Kolumbus.
Es gibt manche Entdeckungen, wo man sagt, das ist es jetzt.
Heureka. Das,
der berühmte Heureka-Moment. Es gibt dann andere Entdeckungen, und das war bei uns so, wo man die Bedeutung erst sehr viel später erkennt. Und das ist eigentlich die häufigste, das häufigste Ereignis in der Forschung. Man kann nicht abschätzen, wann das einmal wichtig sein wird. Und so war es in diesem Fall. Wenn Sie Ihre eigene Hand oder noch besser die Hand Ihrer Nachbarin nehmen, dann werden Sie spüren, dass diese Hand warm ist. Und die Hand ist warm, weil wir natürlich unsere Nahrung verbrennen. Und die kleinen Öfelchen, die diese Nahrung verbrennen, sind winzige Körner in jeder einzelnen unserer Körperzellen. Das sind unsere Kraftwerke, die verbrennen die Nahrung ohne Flamme und ohne Ruß und die halten uns am Leben. Und als junger Forscher half ich an der Entdeckung mit, dass in diesen Kraftwerken der Zelle einige wenige Erbanlagen sitzen. Die meisten Erbanlagen sitzen ja in den Chromosomen, im Kern der Zelle. Aber plötzlich fanden wir, dass ganz wenige Erbanlagen auch außerhalb der Chromosomen in diesen kleinen Kraftwerken, den sogenannten Mitochondrien, sitzen. Und man fand heraus, dass diese Erbanlagen nur von der Mutter stammen. Also wir Väter sind völlig ausgeschlossen von der Vererbung, was ich ausgesprochen unfair finde. Und ich fragte damals einen Journalist, weil was, Herr Schatz, was, welche Bedeutung hat denn diese Entdeckung? Und ich sagte ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist für mich interessant, aber welche Bedeutung es haben wird, weiß ich nicht. 30 Jahre später stellte sich heraus, dass man anhand dieser Erbanlagen oft Familienbeziehungen erkennen kann. Und man hat zum Beispiel mit diesen Erbanlagen, die wir damals mitentdeckt haben, herausgefunden, dass die falsche Anastasia, die angebliche Zahntochter, eben eine falsche Anastasia war, nicht die Tochter des Zahns, sondern eine polnische Bauerntochter.
Anhand von diesen Mitochondrien? Mhm.
Richtig, das war viele Jahre, nachdem wir schon darüber aufgehört hatten zu forschen und ganz andere Dinge machten. Und das ist das Schöne in der Wissenschaft, es ist wie der Bau einer Kathedrale. Wir alle wissen, dass das Bauwerk zu unserer Lebzeit nie fertig werden wird. Wir bauen daran, wir wissen, dass es wichtig ist, wir freuen uns an der Schönheit dessen, was momentan da ist. Und wir wissen, dass wenn wir nicht mehr da sind und pensioniert werden, so wie ich, andere weiterarbeiten werden. Wir glauben, dass das Ganze gut rauskommt. Und das ist ein sehr schönes Gefühl.
Aber dann, sagen wir, am Tag, wo ihr das herausgefunden habt, geht man dann nicht am Abend hin und sagt, jetzt habe ich etwas Verrücktes gesehen. Im Mikroskop oder wo immer, dass man das entdeckt.
Ich hatte damals gerade meine Frau, die aus Dänemark stammte und in Wien Musik studierte. Wir hatten praktisch kein Geld. Ich war nämlich ein nicht ständiger wissenschaftlicher Hilfsassistent, also wenn Sie schon von Titeln reden, das ist ein großartiger Titel, habe ich meine Frau mal zu einem ordentlichen Essen eingeladen, was etwas Besonderes war für die damalige Zeit.
Also dann, weil der
an diesem Abend, wo die Publikation dann akzeptiert wurde zur Veröffentlichung. Das ist der große Moment für einen Wissenschaftler, wenn man eine Entdeckung hat. Zusammenschreibt, eine gute Zeitschrift schickt und die Zeitschrift schreibt zurück, ihre Arbeit wurde zur Veröffentlichung angenommen. Oft kommt sie nämlich zurück mit der Antwort, leider nein.
Und das war dann nachher Anlass gewesen, mit eurer Frau zusammen dort schön in Wien zu essen, mit einem kleinen Budget.
Gut, ich bin dann nachher schon auch noch aus anderen Gründen essen gegangen mit ihr, aber das war einer der wenigen Fälle damals.
Wenn ihr das so sagt, eben so mit diesen Entdeckungen, wo man eigentlich erst viel später merkt, was die überhaupt zu bedeuten haben, kann man dann auch, wo da staunet man ja, ich möchte auf den Humor kommen bei eurer Arbeit, weil ja nicht eigentlich das Vordringlichste ist, wenn man an die Berufsfelder denkt. Gibt es denn Humor in der Wissenschaft? Muss man dann manchmal lachen, wenn man durch die Mikroskope durchschaut?
Die besten Wissenschaftler, die ich kenne, haben alle sehr viel Humor. Die Idee, dass Wissenschaft ernst ist, gilt für viele Leute, die mit Wissenschaft ihr Brot verdienen. Aber nur ganz wenige dieser Leute sind wirkliche Wissenschaftler. Es gibt ganz wenige wirkliche Wissenschaftler, die Wissenschaft zum Leitbild ihres ganzen Lebens machen. Und von denen sind die wirklich Guten zum Großteil sehr, sehr witzig. Sie können ein gutes Laboratorium daran erkennen, dass dort viel Spaß gemacht wird. Dass es viele Partys gibt in der Nacht, dass die Leute sich gegenseitig auf den Arm nehmen. Ganz anders, als man sich das normalerweise vorstellt.
Und warum ist das so?
Das ist ganz offensichtlich deswegen so, weil eine Entdeckung ist ja letztlich immer eine Überraschung. Je origineller eine Entdeckung ist, desto mehr überrascht sie uns. Wenn sie uns nicht überrascht, ist es nicht neu. Und das Gleiche gilt nämlich auch für einen Witz. Der Witz ist ja letztlich, dass sie zwei Dinge erwähnen, die normalerweise zusammengehören und plötzlich geben sie dem anderen eine ganz andere Dimension und sie müssen lachen. Deswegen ist der Witz und das Originelle in der Wissenschaft, die Entdeckung, sind ursächlich miteinander verwandt. Die Idee, dass Wissenschaft ernst und akribisch ist, ist völlig falsch. Wissenschaft ist ein Spiel, eigentlich das tollste Spiel, das ich kenne. Denn letztlich, es gibt ganz wenige, das gilt auch für die Kunst, fast alle Kinder sind kreativ. Wenn sie Kinder sehen, die plötzlich komische neue Worte erfinden und damit Spaß haben oder den Pullover verkehrt herum anziehen und damit Spaß haben. Diese Kreativität, dieser Spieltrieb geht dann leider meistens verloren, wenn die Kinder älter werden. Aber einige von uns bewahren sich diese Naivität, diesen Spieltrieb, diesen Spaß. Und das sind dann die großen kreativen Menschen.
Also in der Wissenschaft ist das tatsächlich eine Tugend, wenn man auch seine, wie soll ich sagen, auf eine Art so die kindliche Naivität auch ein bisschen bewahren kann.
Das ist, glaube ich, der Kernpunkt jeder wissenschaftlichen und künstlerischen Kreativität.
Gibt es einen Humor am Gericht? Gibt es denn das? Frau Kisch?
Ja, das muss es geben. Also das muss es geben. Also das wäre grauenhaft, wenn die Leute uns so würden erfahren, dass wir einfach so, ich weiß nicht, Roboter sind, die jetzt so streng einfach urteilen oder verhandeln. Es gibt manchmal Situationskomik im Saal, was einfach auch so, wie er das beschreibt, einfach aus der Situation raus so ist, dass man nicht anders kann als einfach lachen.
Oder es gibt, also wenn der Anklagte etwas komisch sagt, dann lachen die Richter, oder
yeah, yeah. Ja, das kannst du durchaus geben. Also ich habe das mal erlebt da bei einem, wo ich so ein Ganoven-Trio hatte vor Gericht. Also sind wir auch als Kamera gesessen. Und dann habe ich einen ein bisschen aufs Glatteis gefiecht mit Fragen und den anderen hat das natürlich überhaupt nicht gepasst, weil der hat so wirklich einfach singen, oder?
Also einfach auspacken.
Ja. Und dann hat plötzlich der quasi Leithammel von diesem Trio hat er so übergelernt zu dem und hat dann so gesagt, es meint das, oder? Und dann haben sie alle schallend gedacht, es, das bin ich gewesen, oder? Und der Verteidiger hat gesagt, das ist die Frau Präsidentin, oder? Was soll sich benehmen? Und wir haben einfach schallend gelacht. Es gibt schon so Situationen. Oder man liest etwas in einem Rapport, was irgendwie heisst, Witterung trocken. Also irgendein Verkehrsunfall, Witterung trocken. Und dann kommt der Kommentar vom Polizist, der dann heisst, und dann ließ er sie im Regen stehen. Ja. Und da muss man einfach lachen, wenn man das liest. Und ich muss es ja auch vorlesen, was in den Akten steht. Und dann lachen natürlich alle. Also was nicht darf sein, ist, dass man sich über jemanden lustig macht. Das darf nicht sein, klar, oder? Aber wir dann auch vielmal in der Verhandlungspause oder so, wenn wir unter uns sind, so flachsen miteinander, wie er das beschreibt vom Labor, nicht gerade mit Partys und so, aber es ist auch sehr, es muss so sein, weil das ist ein Teil von meinem Auftrag oder von meiner Arbeit, dass ich dafür sorge, dass die Atmosphäre im Saal so ist, dass niemand auch von uns fest unter Spannung ist, also dass wir können uns auf den Fall konzentrieren. Und dass die Atmosphäre entspannt ist im Kollegium, sodass man auch bereit ist, im anderen zuzuhören in einer Beratung. Und das kann sehr oft eben so gehen, dass man Witz macht, dass man miteinander, aber nicht über den Fall, sondern einfach über irgendetwas.
Ihr seid ja, glaube ich, die erste Strafgerichtspräsidentin vom Kanton Basel-Land, sage ich das richtig?
Also das schon auch, aber an sich die erste Berufsrichterin überhaupt im Kanton. Ich war vorher am Obergericht gewesen.
Haben die Leute das Gefühl gehabt, wenn sie zu euch kommen, juhu, das ist eine Frau, die ist sicher mild, die macht sicher nicht so strenge Strafen.
Also eben, ich bin ja nicht, ich bin seit 10 Jahren Strafgerichtspräsidentin, aber ich bin seit fast 20 Jahren also Berufsrichterin. Und dort habe ich, als ich das geworden bin, sehr jung noch, habe ich das gespürt. Und da habe ich aber sehr viel Privatrecht gemacht, also viele Scheidungen gehabt und so. Und dort habe ich den Eindruck gehabt, dass da eine Erwartung ist.
Also es ist eine Frau, sie versteht mich besser.
Und die gibt mir jetzt quasi recht.
Ist es so gewesen?
Ich habe das an sich, ich habe immer Mühe gehabt mit dem. Ja, weil ich finde, das ist so nicht zu Ende gedacht. Also im Grunde genommen bedeutet so eine Erwartung, dass man an der Unabhängigkeit von einer Richterin zweifelt.
Also es müsste eigentlich keine Rolle spielen, ob das eine Frau, ein Mann und welche Partei das sie angehört.
Also. Und insofern habe ich das überhaupt nicht gern gehabt. Und ich hoffe nicht, dass ich irgendwie je einen Entscheid mitgetragen hätte wegen solchen Kriterien. Also das, dann hätte ich also meine Arbeit gar nicht gut gemacht.
Gottfried Schatz, der hat ja mit Parteien auch zu tun gehabt, nämlich im Bundesrat. Der hat der Präsident vom Wissenschaftsrat ein Zeitchen und hat unseren Bundesrat beraten. Und jetzt stellt man sich das, stellt man das immer so von früher oder aus dem Märchen vor, so der Berater, der dem Bundesrat etwas ins Ohr küschelt. Wie geht denn das? Wie tut man einen Bundesrat beraten?
Ich habe mir das genauso vorgestellt ursprünglich, wie Sie das sagten. Und dann hat sich herausgestellt, es ist relativ einfach, einen Rat zu geben, gerade in der Wissenschaftspolitik. Aber das Schwierigste ist, einen Bundesrat überhaupt einmal zu treffen. Diese Damen und Herren sind natürlich wahnsinnig beschäftigt und sind dauernd in der Luft, im Ausland oder sonst irgendwo. Sie sind letztlich für einen Berater virtuelle Einheiten. Und für mich war das Großartigste überhaupt, einen Bundesrat einmal im Fleisch und Blut zu sehen und dann mit ihm oder ihr zu reden. Ich habe also damals Madame Dreyfus als Chefin gehabt und dann später Herrn Couchepin. Und es war immer ein besonderer Moment, an diese hohen Persönlichkeiten heranzukommen und den Rat irgendwo zu platzieren. Denn wir wissen alle, wenn Sie ein Dokument schreiben, das schreiben Sie dann für eine Schublade. Und das ist leider immer noch so.
Das sagt ihr einfach so. Also ihr hättet zwar können beraten, aber es ist eigentlich für nichts gewesen.
Wenn Sie nur etwas auf Papier schreiben, dann ist das meistens nicht sehr wirksam. Was wir dann letztlich gemacht haben oder was ich gemacht habe, ich habe das voll gemacht. Ich bin zurückgetreten als Professor und habe 100% meiner Zeit in diesen Job investiert. Und ich habe, genau wie Sie das vorhin gesagt haben, ich habe laufend mit Leuten geredet. Ich habe all die Persönlichkeiten aus Politik angeschrieben, mich vorgestellt und um ein Gespräch gebeten. Und so wie wir das einmal bei der Vorbesprechung gemacht haben, Frau Hubacher, ich hatte ein Generalabo von der Regierung bekommen für die SBB. Und wenn dann die hohe Persönlichkeit sagt, ja, ich habe leider keine Zeit, ich muss dorthin fahren mit dem Zug, sage ich, gut, ich komme mit. Und dann waren sie gefangen für eine Stunde und dann könnte ich mit in der ersten Klasse des Zuges reden. Und da konnten wir einiges bewegen.
Also informell.
Informell und manchmal sogar an der Grenze dessen, was mir legal erlaubt war. Und ich habe auch ich sollte ja eigentlich nur den Bundesrat beraten. Ich sollte nicht von mir aus selbst aktiv werden und mit Politikern reden. Mhm. Aber die Politiker, die machen ja, die bestimmen, was wirklich läuft. Und ich habe mir gedacht, einem pensionierten Professor kann eigentlich nichts mehr passieren. Wir sind ab. Und habe mich einfach diesen Menschen vorgestellt und habe sehr, sehr viele faszinierende, gute Gespräche geführt.
Also der hat eigentlich lobbyiert. Also neben Beraten ist das eigentlich die klassische Arbeit von einem Lobbyist, oder?
Richtig. Der große Unterschied war, dass ich wirklich nur für die Wissenschaft gelobbyt habe. Ich selbst habe ja kein Labor mehr gehabt. Ich war pensioniert. Ich wollte eigentlich für den Standort Schweiz Lobby machen. Und das schien mir durchaus akzeptabel. Denn wenn Sie zum Beispiel in Zürich am Flughafen ankommen, auf diesem etwas unfreundlichen Terminal A, und da kommt dieser Zug, der Sie automatisch dann zur Gepäckabfertigung führt, und was hören Sie als Symbol der Schweiz? Sie hören Alphörner und das Muhen von Kühen. Das ist natürlich nett für Japaner und für Ausländer, die hier diese Idylle genießen wollen. Aber das ist ja nicht die moderne Schweiz. Die moderne Schweiz ist ein hochkomplexes, technisiertes, hochintelligentes Wissenschaftsland.
Ja gut, aber Gottfried Schatz, wenn man da bei dem Terminal ankommt und er würde einem was entgegen, wie tönen Mikroskop, wie tönen kleinstmöglichste Vergrößerungsgläser, was wäre denn das für ein Sound, der ihm dort müsste entgegenbranden?
Ich hätte zum Beispiel schon ganz gerne einen guten, nicht zu aggressiven Schweizer Jazz gehört. Mhm. Auch den gibt es. Mhm. Das ist die moderne Schweiz. Oder auch eine klassische Musik. Die Schweiz ist auch ein Musikland. Die Schweiz hat mehr zu bieten als muhende Kühe.
Gut. Und Alpen. Vom Gottfried Schatz kommt im September ein Essayband raus, Jenseits der Gene, wo man noch mehr über seine Sicht der Dinge kann erfahren kann. Wir nehmen das Wunder von euch beiden. Ich weiss jetzt, was ihr heute am Nachmittag um 3 macht, nämlich ihr schaut Federer gegen Nadal bei den French Open. Was macht ihr denn heute Abend um 6?
Frau Kisch? Kochen, möglicherweise kochen.
Einfach kochen?
Möglicherweise auch mich noch bewegen.
Ja.
Möglicherweise lesen, irgendetwas von dem.
Und dir, Herr Schatz? Jetzt müsst ihr das Richtige sagen. Heute Abend um 6.
Wir haben heute Abend Besuch. Mhm. Und es ist meine Aufgabe, vor jedem Besuch das Entree und alles schön sauber zu machen. Und ich hoffe, ich werde diese Aufgabe zur Zufriedenheit meiner Frau erfüllen.
Oder Match Österreich gegen Kroatien, dir als Österreicher. Der läuft einfach euch vorbei.
Ich glaube, der wird an mir vorbeilaufen, fürchte ich, ja. Da bin ich eben dann nicht genug Österreicher, wahrscheinlich.
Ich sage ganz herzlichen Dank. Merci vielmal, Jacqueline Kirsch. Merci vielmal, Gottfried Schatz, seid ihr ins Ende gekommen. Euch allen wünsche ich ganz einen schönen Sonntag.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.